wirklich nur ein ganz schmales Bändchen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil hinten drauf steht, das dritte Licht gehört zu den 50 wichtigsten Romanen des 21. Jahrhunderts.
Das ist mal eine Ansage.
Genau, das hat die Times gesagt oder geschrieben.
Hallo zusammen, Nachts im Buchladen ist wieder da. Wir sind tatsächlich so ein bisschen ungewollt in eine Corona-Pause gekommen, denn ich hatte mich schon ein paar Mal verabredet für einen Podcast und jedes Mal ist mir abgesagt worden, weil meine Interviewgäste erkrankt sind. Also Alexa von Hennig, lange wollte ich treffen, zack, kam doch nicht, war krank, und Carmen Schertl wollte ich auch schon lange treffen, ist leider krank geworden. Aber heute haben wir es endlich geschafft. Hallo, liebe Carmen. Ich hoffe, du bist wieder fit und auf den Beinen.
Hallo, liebe Jenny. Also es geht wieder besser. Die Stimme ist noch etwas rau. Aber gut, ansonsten alles in Ordnung.
Im Podcast ist eine raue Stimme ja immer super. Ich freue mich schon sehr auf deine Buchempfehlung. Wir sind heute übrigens in Oelde in der Buchhandlung Colota. Und das ist ein kleiner, feiner Buchladen. Hier kommen zwischendurch noch Leute rein, denn wir sind nicht in der Nacht hier. Während der Ladenzeit nehmen wir unseren Podcast auf und schauen einfach, wie weit wir kommen mit deinen Empfehlungen. Du hast einiges vorbereitet für heute. Was hast du mitgebracht?
Also, ich finde, das ist ein wahnsinnig toller Bücherfrühling. Manchmal hat man Probleme, was Schönes zu finden, aber das ist in diesem Jahr nicht so. Ich habe hier die ganze Theke voll mit bunten Neuerscheinungen und konnte mich kaum entscheiden, was ich jetzt mit dir bespreche. Und Auftakt machen wollte ich mit einem Krimi von Claire McIntosh. Die letzte Party ist bei Knauer erschienen, ist allerdings schon im Dezember letzten Jahres erschienen, aber nichtsdestotrotz ein super toller Krimi. Und zwar startet am Neujahrsmorgen, man kennt das ja, sieht man manchmal im Fernsehen, Neujahrsschwimmen im eiskalten See. Und so beginnt dieses Buch.
Habe ich schon ewig überlegt, mal mitzumachen, habe es mich dann aber doch nicht getraut.
Genau, eine Kollegin macht jetzt Eisschwimmen, da bin ich mal ganz beeindruckt. Die hat mir auch schon mal ein paar Fotos geschickt und mich übermannt da direkt die Kälte. Das geht einem in diesem Krimi hier auch so. Also die Dorfbewohner steigen langsam rein in einen idyllischen See in einem kleinen Dorf in Schottland.
Ach, wir sind in Schottland.
Wir sind in Schottland und ja, alle sind mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Drumherum und alle sind am Bibbern und am Schnattern und in diesem See schwimmt eine Leiche. Und das ist ein Investor, der an diesem idyllischen See auf der anderen Seeseite eine tolle Siedlung, Ferienhaussiedlung mit Luxus-Apartments gebaut hat und hat sich ein paar Feinde gemacht. Nicht alle finden diese Siedlung toll. Es haben natürlich auch Dorfbewohner davon profitiert. Ne? Handwerker, die da engagiert wurden. Es gibt eine Putzfrau, die da auch ganz präsent ist. Und eine neue Ermittlerin, oder was heißt eine neu eingeführte Ermittlerin in diesem Buch, Fiona Morgan, die stammt selber aus diesem Dorf, kennt eigentlich jeden, was natürlich von Vorteil ist. Und ihr Kollege, der sie so ein bisschen seltsam beäugt, weil sie halt so gute Verbindungen hat. Und ich fand das rasend spannend, also wirklich toll gemacht, wer da mit wem und was es da für Verbindungen gibt.
Also Dorf, See, toter Investor, das sind aber auch so Bedingungen für vielleicht auch eher einen skurrilen Dorfkrimi. Oder bin ich da auf der falschen Fährte? Es ist eher richtig, richtig spannend.
Also es ist ernst, spannend, ne? Skurril, kommen wir gleich noch zu, skurrilem Krimi. Fand ich super spannend. Ich fand diese Ermittlerin toll. Die hatte halt auch so eine bestimmte Vergangenheit und ja, das kommt auch raus, darf man natürlich jetzt nicht verraten und es soll eine Reihe werden und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil.
Also Claire McIntosh, die letzte Party, ein Schottland-Krimi. Okay, du sagst, da kommt noch ein skurriler Krimi, was ist das denn?
Genau, den können wir jetzt als nächstes machen und zwar ist das der Donnerstags-Mordclub. Ist bereits der dritte Teil und da geht es um eine luxuriöse Seniorenresidenz in Kent mit sehr skurrilen Bewohnern, die alle besondere Vergangenheiten haben. Ne? Und das ist der Witz an dieser Geschichte. Der Autor Richard Osman ist ein Journalist, relativ bekannt in Großbritannien und der hatte eine Tante im Pflegeheim und hat die dann besucht. Und irgendwie kam ihm da die Idee, hier könnte man doch mal so ein einen Krimi-Plot spielen lassen. Ne?
So ein bisschen erinnert es auch an Agatha Christie und Miss Marple, oder? Wenn alte Damen ermitteln.
Genau so. Es sind auch nicht nur alte Damen, es sind auch zwei ältere Herren dabei. Unter anderem ein ehemaliger Psychiater, der da immer so zwischenfuscht. Und die treffen sich halt donnerstags, also der titelgebende Mordclub, und versuchen alte Fälle zu lösen, ne? Um die Langeweile zu überbrücken, weil einer von denen sagt mal, man hangelt sich hier quasi von Essen zu Essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zwischendurch vielleicht noch ein Drink, ist natürlich eine besondere Seniorenresidenz. Ja, und das ist einfach witzig zu lesen. Also das ist schon so ein bisschen gemütlicher, kann man nicht vergleichen mit dem ersten Krimi, den ich gerade vorgestellt habe. Bisschen weniger Tempo, eher so das Wer war's, aber schon auch ein bisschen skurril. Eine dieser Teilnehmerinnen des Donnerstagsmordclubs ist eine ehemalige Geheimagentin. Und die hat natürlich noch besondere Verbindungen, auch ins kriminelle Milieu. Und das ist einfach witzig zu lesen.
Ich habe mal den Begriff Cozy Crime gehört. Ist es das?
Ja, so ein bisschen Cozy Crime ist es schon. Ja. Ne? Aber es können natürlich auch jüngere Leute lesen. Ne? Ich fand es einfach toll. Kann man weglegen, ist sofort wieder drin. Und also ist schon spannend.
Sehr gut. Für zwischendurch ist es der Donnerstagsmordclub von Richard Osman. So, und dann ist da noch ein Buch. Das ist der neue Roman von Christina Hauff. Und ich glaube, Christina Hauff hast du mir schon mal in einem Podcast ans Herz gelegt.
Genau. Also ich war ziemlich begeistert von ihrem Erstling Unterwassernacht. Den habe ich hier auch vorgestellt. Und das ist ihr neuer Roman. Ist auch wieder sehr psychologisch, was ja auch im ersten Roman schon war. Also er heißt In blaukalter Tiefe, spielt schon ein bisschen auf das Thema an. Caroline und ihr Mann Andreas starten auf einen langen geplanten Turn mit einem Segelboot, einem Skipper, der diese Reise führt, in die schwedischen Schären. Und mit dabei ist der Businesspartner von Andreas und seine Partnerin, die so gar nichts damit zu tun hat. Die arbeitet in einem Pflegeheim. Und das ist quasi schon die Konstellation. So diese zwei Paare, die verschiedenen Machtgefälle. Also der Businesspartner von Andreas. Andreas ist der Vorgesetzte von ihm. Die Lebensgefährtin dieses jungen Businesspartners hat eigentlich mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun, ist sehr locker und jeder verfolgt irgendwie so ein bestimmtes Ziel.
Ich glaube, im Theater nennt man sowas Kammerspiel. Begrenzte Rollen, die zusammenkommen und da kracht's.
Genau so, und das Setting spielt natürlich auch noch eine Rolle. Dieses enge Boot, die fahren natürlich an der Küste entlang, durch die Schären, dann halten sie da mal an, machen tolle Essen, jeder ist mal dran mit dem Kochen und dadurch ergibt sich schon ganz viel. Dann haben wir so einen geheimnisvollen Skipper, der scheint auch irgendwie was zu verbergen und irgendwann kommt es dann zu einem Knall. Und der Roman beginnt eigentlich mit einem Rückblick. Und also wirklich, genau wie du sagst, ist ein Kammerspiel, aber richtig gut inszeniert. Ne?
Ist es denn auch sowas wie ein Krimi oder als was würdest du das bezeichnen? Also welches Genre ist das?
Also als ich hinten drauf gelesen habe, beziehungsweise die Ankündigung des Verlags gesehen habe, habe ich mich erstmal sehr gefreut. Ein zweites Buch von Christina Hauff und habe auch gedacht, das hat so Krimi-Elemente. Fand ich aber dann hinterher überhaupt nicht mehr. Also es ist schon Spannung. Du verstehst teilweise die Personen in ihren Reaktionen auch nicht so wirklich, aber das fügt sich hinterher wirklich gut zusammen.
Das klingt gut. Christina Hauff in blaukalter Tiefe. Hansa Blau ist auch eine super, wie nennt man das, Verlagsserie? Das sind ja immer die jüngeren Bücher von Hansa, soweit ich weiß, oder?
Genau. Ich gucke da immer besonders drauf. Man hat ja auch so seine Lieblingsverlage, wo man immer mal schaut. Kommen wir jetzt auch zu dem nächsten Buch, das ist bei mir auch so, der Steidel Verlag. Sehr kostspielige Bücher, muss man sagen, aber auch ganz toll ausgesuchte. Allein schon das Cover von Das dritte Licht von Claire Keegan ist toll. Ist wirklich nur ein ganz schmales Bändchen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil hinten drauf steht, Das dritte Licht gehört zu den 50 wichtigsten Romanen des 21. Jahrhunderts.
Das ist mal eine Ansage.
Genau, das hat die Times gesagt oder geschrieben. Und es steht auch drunter, Erzählung ist wirklich nur ein schmales Büchlein. Ich schaue mal eben gerade rein, wie viele Seiten es sind. Es sind knapp 100 Seiten. Und das ist so ein traumhaft tolles Buch. Als schön kann man es vielleicht nicht unbedingt bezeichnen. Es spielt Mitte der 80er Jahre in Irland. Es geht um ein 8-jähriges Mädchen, das an einem Sonntagmorgen von ihrem Vater zu entfernten Verwandten gebracht wird, den Kinsellas. Und also dieses Mädchen wird zu diesen Verwandten gebracht, weil die Mutter ist schon wieder schwanger, noch ein Maul, kann man nicht stopfen. Also wir müssen irgendwie ein Kind abgeben, woanders hingeben. Man merkt sofort an der Sprache, es ist rau, der Vater verabschiedet sich auch nicht großartig. Und sie kommt jetzt zu diesen elternlosen Verwandten, die sie gar nicht wirklich kennt, ist natürlich sehr scheu. Und hier erlebt sie das erste Mal sowas wie Zuneigung, Liebe, ohne eine Gegenleistung, kein böses Wort. Sie wird einfach so genommen, wie sie ist, komm mal mit in die Küche und hier kannst du mir helfen. Und das ist wirklich total berührend. Also ganz toll beschrieben. Es müsste gar nicht länger sein. Also ich habe nicht gedacht, oh, das könnte man jetzt noch mehr ausschmücken oder so. Es ist wirklich absolut auf den Punkt gebracht. Und ich hätte mir allerdings ein anderes Ende gewünscht.
Du hattest gesagt, das Cover ist so toll. Man sieht eben dieses Mädchen vorne auf dem Cover. Junges Mädchen, Zöpfe, stechender Blick. Ich wünsche ihm nur das Gute und nur das Beste.
Genau, so ist das. Und wie gesagt, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Das ist nicht unbedingt dramatisch, aber wie gesagt, man muss es lesen. Und das ist, also ist wirklich so ein schönes Buch. Und ja, lesen.
Claire Keegan, Das dritte Licht, eins der 50 besten Bücher des 21. Jahrhunderts, sagt die New York Times. Du hast mir heute gesagt, dass du auch Bilderbücher dabei hast. Eins hätte ich gerne vorgestellt, denn du stellst normalerweise nie Bilderbücher vor. Da muss ja was Besonderes dran sein.
Genau, und zwar ist das aus dem sind beide Bilderbücher aus dem Bohem Verlag. Und wir waren halt letztens in diesem Verlag und die sind uns so ans Herz gelegt worden. Und deshalb habe ich da einfach mal reingeguckt. Also meine Kinder sind groß, deshalb habe ich so ja nicht unbedingt so viel mit Bilderbüchern zu tun. Aber wir haben bei uns in der Buchhandlung in Hamm eine so schöne Bilderwand gemacht mit Bilderbüchern. Und die laden einfach dazu ein, darin zu blättern. Und diese beiden stehen auch da drin. Die sind so schön illustriert. Und in dem ersten geht es zum Beispiel auch direkt um Bücher.
Der Waldbuchclub von Annie Silvestro und Tatjana May-Weiß.
Genau, und es geht um einen kleinen Hasen, der halt Bücher liebt. Und der sitzt immer vor einer Buchhandlung im Sommer im Gebüsch versteckt und schaut zu, wie die Buchhändlerin den Kindern vorliest. Ja, und dann träumt er sich so in andere Welten und irgendwann ist es Herbst, Winter und plötzlich sind alle in der Bücherei verschwunden. Und
ist zu kalt geworden.
Genau so. Und er denkt sich so, oh, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, dass kleine Hasen in Bibliotheken gehen. Und ja, er schummelt sich dann irgendwie rein und versucht dann da zu leuchten und entdeckt dann in dieser Bibliothek eine ganz neue Welt. Und das ist einfach total schön illustriert. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass auch Vorlesende, also Eltern, Großeltern, Freunde noch Spaß dabei haben. Ne? Weil die Bilder sind einfach so schön.
Sehr schön, der Waldbuchclub. Und das andere ist auch was mit einem kleinen Hasen. Der heißt Leprion.
Genau, es ist Monsieur Lepron. Und Monsieur Lepron kocht gerne Gemüsesuppe. Ja, es wird also auch ein bisschen, spielt ein bisschen unter der Erde. Ist also, wie gesagt, auch ganz fantastisch illustriert. Und allein dieser Geruch treibt durch diesen Wald und es kommen immer mehr Tiere dazu und irgendwann wird Monsieur Lepron berühmt und seine tolle Suppe soll vermarktet werden. Es wird eine riesengroße Fabrik und in diesem Buch gibt es ein Bild, das erinnert so ein bisschen an Andy Warhol.
Tomatensuppe, Campbell's Tomato Soup.
Genau, Campbell's Tomato Soup und hier ist es die Lepron Soup, die Gemüsesuppe. Aber irgendwann entdeckte er einfach, also die wird dann ganz berühmt, diese Suppe wird in ganz berühmten Restaurants serviert, vor tollen Leuten. Und irgendwann entdeckt er aber, ja, das ist es einfach nicht. Dieses Große, dieses Riesige. Und diese Suppe schmeckt eigentlich gar nicht mehr so, wie er gedacht hat, dass er sie mal kreiert hat. Er hat natürlich viel Geld gemacht und so, aber er kommt dann wieder zurück und wird ganz klein. Also so eine kleine Kapitalismuskritik, ne, ist da drin.
Also nicht vom Tellerwischer zum Millionär, sondern vom Millionär zum kleinen Hasen.
Genau, einfach wieder umgekehrt. Ja. Ne? Und das sind Ostern steht ja auch vor der Tür. Ja. Das sind jetzt keine speziellen Osterbücher, es kommt aber ein Hase drin vor.
In beiden, zwei kleine Hasen, genau. Die wundersame Suppe des Monsieur Lepron, muss richtig ausgesprochen, und der Waldbuchclub. Ich glaube, für ein Buch haben wir noch Zeit.
Vielleicht nehme ich auch zwei, ganz schnell. Birgit Birnbacher nehmen, Wovon wir leben, österreichische Schriftstellerin. Und zwar geht es um eine Krankenschwester, lebt in einer großen Stadt in Österreich. Die verwechselt fatalerweise die Namen von zwei Patientinnen. Und zwar einmal Schwarz mit TZ und Schwarz mit einfachem Z. Und verabreicht das falsche Medikament. Mit fatalen Folgen. Sie steht möglicherweise vor einem Berufsverbot. Das droht ihr. Sie flieht quasi aus der Stadt und muss als Ende 30-Jährige zurück in ihr Elternhaus, in ihr altes Kinderzimmer und ist konfrontiert mit ihrem Vater. Eigentlich dachte sie, die Mutter wäre auch da. Die hat sich aber davon gemacht nach Italien. Und jetzt muss sie halt mit diesem griesgrämigen Vater klarkommen und mit der eigenen Angst vor der Zukunft.
Klingt ein bisschen bedrückend.
Fand ich, also die Ausgangssituation ist natürlich sehr bedrückend, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fand es toll, wie sie sich zurechtfindet in ihrer alten Heimat, lässt alte Freundschaften wieder aufleben, die vielleicht gar nicht so tolle Freundschaften waren. Ne? Man verklärt ja auch viel so im Rückblick, also fand ich ganz toll.
Für wen würdest du es empfehlen?
Also ich würde es gerne jeder Frau ans Herz legen. Einfach, aber auch für Männer. Also sie lernt halt auch einen Mann kennen, der da zur Kur ist und der öffnet ihr ganz andere Einblicke. Ne? Also eigentlich für jeden.
Ne? Okay. Birgit Birnbacher, Wovon wir leben, das war so schnell, wir schaffen noch eins.
Genau. Und zwar eine Biografie, Mona Zeller, über Monika Mann und ihr Leben auf Capri. Ach. Also Thomas Mann und seine Frau Katja hatten 6 Kinder und das dritte war Monika. Und also wie der Vater sie bezeichnet, zeigt eigentlich schon alles, was sie für eine Stellung in der Familie hatte. Der Vater Thomas sagt über sie eine Oberflächenbegabung. Und die Mutter nennt sie einfach nur das Möhnle. Sie war sehr weiblich. Das war in der Familie Mann nicht so angesehen. Also
Klaus und Erika waren ja, glaube ich, so die genialen, knabenhaften 20er Jahre. Wie sagt man, also die waren halt so in zu der Zeit auch, ne?
Genau so. Und auch die Mutter Katja, wenn man sich alte Fotos anguckt, in dem Buch gibt es auch Fotos, die haben so Pagenkopfschnitte, so Bubikopfmäßig. Und wie du schon sagst, so dieses eher männliche, androgyne, ne, das war angesehen. Und sie war so eine ganz weibliche, war auch sehr gefühlsbetont, hatte immer so Gefühlsausbrüche. Die hatten ja alle psychische Probleme in dieser Familie. Teilweise haben sie sich ja auch umgebracht dann.
Aber psychische Probleme ganz in der Nähe von hochbegabt, ne?
Genau so. Und hier wird einfach ein Frauenschicksal beschrieben, wie so eine riesengroße, präsente Familie dein ganzes Leben beeinflusst, wie du dich aber möglicherweise auch davon lösen kannst. Mhm. Sie verbringt 30 Jahre auf Capri, hadert immer wieder mit ihrer Familie, versucht sich der auch immer wieder anzunähern und man erfährt da einfach ganz viel, was so hinter den Kulissen passiert ist. Ne? Sie hat natürlich auch von dem Geld der Familie gelebt, die musste ja irgendwie unterhalten werden, aber irgendwann fängt sie auch an zu schreiben. Ne? Und das wird natürlich von dem Rest der Familie mal so angesehen, ja, ihr Geschreibsel und das Möhnle möchte sich jetzt auch präsentieren. Aber ich fand das toll zu lesen. Also mal einen ganz anderen Blick durch diese Monika Mann auf die Familie Mann.
Ne? Und wenn ich recht erinnere, war sie, glaube ich, auch die letzte Überlebende. Ne? Also viele von ihnen sind ja jung verstorben. Und ich meine, dass sie diejenige war, die später auch in den ganzen Familienrückblicken im Fernsehen immer Aussagen tätigen konnte, weil sie einfach länger gelebt hat als die anderen.
Genau so, ne? Und man erfährt einfach, wie gesagt, ganz viel über diese Familie, auch wie sie sich vielfach betäubt haben mit Rauschmitteln und so weiter. Das war gang und gäbe, das war quasi normal in dieser Familie. Das wurde auch mal diskutiert, sollen wir ihr nicht mal das und das geben? Das hat sie aber abgelehnt. Sie war auch in der Psychiatrie und also wie gesagt, ein ganz tolles Buch, ein toll erzähltes Frauenleben.
Mona Zeller, Monika Mann und ihr Leben auf Capri. Klingt total spannend. Von Kerstin Holzer, Biografie. Da hatten wir heute aber wirklich ein großes Spektrum an Literatur. Also einmal eben diese Biografie, dann Birgit Birnbacher, Wovon wir leben, die Frau, die ihr Leben neu orientiert. Eins der 50 besten Bücher dieses Jahrhunderts von Claire Keegan, Das dritte Licht. Außerdem hatten wir noch Christine Hauff in Blaukalter Tiefe. Der Donnerstagsmordclub von Richard Osman. Von Claire McIntosh, Die letzte Party und die beiden Hasenbilderbücher. Vielleicht auch ein schönes Geschenk zu Ostern. Monsieur Lebrun und seine wundersame Suppe und der Waldbuchclub. Toll. Riesenstapel. Vielen Dank, liebe Kam.
Ja, ich danke dir. War schön mit dir.